Wir haben noch ein paar Verse in Hebräer 4, bevor wir dann ins fünfte Kapitel gehen. Aber jetzt haben wir Hebräer 4, Vers 14 bis 16 noch vor uns. Und ich lese gerade den Text vor. Da wir also einen großen hohen Priester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht mitempfinden könnte mit unseren Schwachheiten. Er ist einer, der in allem versucht worden ist und auf gleiche Weise, ausgenommen die Sünde. Lasst uns also mit Freimütigkeit hinzutreten zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden, für rechtzeitige Hilfe. Also jetzt kommt er wieder zu dem Thema hoher Priester zurück. Und hier ist eine Aufforderung, das Bekenntnis festzuhalten und hinzuzutreten zum Thron der Gnade. Die erste Aufforderung ist hier also, lasst uns das Bekenntnis festhalten. Was ist der Anlass? Also, sagt er, da wir also einen großen hohen Priester haben. Also er geht jetzt wieder zu dem zurück, was er schon gesagt hatte in Kapitel 2, dass der Herr Jesus, Gott ist Mensch geworden in Jesus Christus und er musste Mensch werden, um ein treuer und barmherziger hoher Priester zu werden. Das hatten wir gelesen am Ende von Kapitel 2. Da kommt er jetzt wieder zurück. Und was wird jetzt ausgesagt über diesen hohen Priester? Da haben wir ganze Reihe Aussagen. Das Erste, was hier steht, ist, er ist groß. Ein großer hoher Priester, größer als die Engel, größer als Mose. Ein sehr großer ist dieser. Und es ist noch weiter ausgesagt, der durch die Himmel gegangen ist. Das ist natürlich ein Bild. Wie kann man durch die Himmel gehen? Das geht ja nicht. Das ist ein Bild. Im Bilde gesprochen hat er den Himmel durchschritten und ist sozusagen vom Diesseits ins Jenseits hinübergegangen. Das Bild kommt von dem hohen Priester im Alten Testament. Der geht einmal im Jahr geht er in das Heiligtum hinein und dann in das Allerheiligste. Vielleicht sollte ich das mal erklären. Ich muss ihm jetzt aber die Folien dazu suchen, damit ich euch das ein bisschen zeigen kann. Viele von euch wissen das schon, aber ich habe hier ein paar Folien, die kann ich euch zeigen. Also da gab es ja die Stiftshütte im Alten Testament auf der Wüstenwanderung und die Stiftshütte war dieses Zelt, das da aufgebaut wurde und ihr seht hier, da gab es einen Zaun rundherum, das war der Vorhof. Und da drinnen im Vorhof gab es einen Altar, dort wo das Feuer brennt, das war der Brandopferaltar. Da haben die Priester und die Sünder, die ein Sündopfer oder so, oder ein Schuldopfer oder ein Friedensopfer dargebracht haben, haben das Tier gebracht und das Tier wurde dann hier verbrannt am Brandopferaltar. Und dahinter seht ihr eine Schüssel, das sieht man hier nicht so schön deutlich, aber mit viel Fantasie kann man es schon sehen, so eine Schüssel mit Wasser drinnen. Noch vor dem Zelt. Da haben sich die Priester die Hände und Füße gewaschen und dann sind sie ins Allerheiligste ins Heiligtum hineingegangen. Wenn wir jetzt von oben drauf schauen, ich habe hier nur eine englische Folie, aber lasst euch nicht stören von den englischen Namen. Ich erkläre das. Die äußerste schwarze Linie und der rote Vorhang, das ist der Vorhof. Und da das erste Quadrat. Wir gehen jetzt von rechts nach links, wie die Pfeile sind. Ja. Da, das erste Quadrat, das ist der Brandopferaltar. Das zweite, ein Kreis, das ist dieses Waschbecken. Und dann kommt wieder ein roter Vorhang und dann geht man hinein in das Heiligtum. Und da steht dann, wenn man reingeht, zur linken Hand der siebenarmige Leuchter und zur rechten Hand der Schaubrottisch. Und vorne, ganz knapp vor dem zweiten Vorhang, steht der Rauchopferaltar. Da hat man Rauchwerk dargebracht. Und dann ging einmal im Jahr der hohe Priester hinter den zweiten Vorhang vor die Bundeslade. Ich kann das hier besser zeigen mit diesen. Hier seht ihr ein bisschen von oben. Der erste Teil. Ah, hier wäre. Ja, kannst mal. Können wir mal. Wie geht das vorne? Ah, der ist es. Haben wir schon. Da habt ihr diesen ersten Vorhang. Das war der Zaun rundherum. Da war der Brandopferaltar. Da war das Waschbecken. Und da geht er dann in das zweite, hinter den eigentlichen Vorhang des Zeltes hinein in das Zelt. Da ist das Heiligtum. Hier ist der siebenarmige Leuchter. Hier ist der Schaubrottisch. Und hier ist dieser Räucheraltar. Und da geht er durch, der hohe Priester, einmal im Jahr durch den zweiten Vorhang durch in das Allerheiligste. Ihr seht, das ist ein Quadrat. Das ist gleich hoch, gleich breit und gleich lang. Dort steht die Bundeslade. Und dann weiter, von oben gesehen jetzt nochmals, diese zwei Teile dieses Zeltes ohne die Zeltdecke. Das war aus Gold vergoldet, Akazienholz vergoldet. Da seht ihr gerade den hohen Priester vor dem Rauchopferaltar. Und da seht ihr den zweiten Vorhang, da waren die Cherubim eingewebt. Die Cherubim sagten, halt, kein Schritt weiter. Hier wohnt der heilige Gott und hier darfst du nicht durch. Gott hat gesagt, er wird mit unter euch wohnen, aber ihr dürft nicht zu ihm rein. Dass sie die Cherubim erinnern uns an was? Ganz am Anfang der Bibel gibt es auch Cherubim. Weiß jemand noch, was die gemacht haben? Im Garten Eden, die haben den Garten versperrt. Halt, keiner kommt hier rein in den Garten Eden. Ihr habt gesündigt und ihr dürft nicht in den Garten Eden mehr hineingehen. Hier ist dieser Leuchter, der siebenarmige, eigentlich sechsarmige plus ein Schaft in der Mitte. Leuchter. Dann der Schaubrottisch mit den Broten. Das steht im Heiligtum vor dem Allerheiligsten, also im ersten Teil des Zeltes. Im ersten Zelt steht das. Kann man von oben hier so sehen. Man kommt hier rein, von unten kommt der Priester rein in das erste Zelt. Dort steht dieser Schaubrottisch mit Stangen durch, damit man es tragen kann. Dann zur Linken steht der Leuchter und vorne steht der Rauchopferaltar vor dem zweiten Vorhang, wo es dann zum Allerheiligsten hineingeht. Hier ist nochmals der Rauchopferaltar mit der Räucherpfanne. Da wird Weihrauch dargebracht. Und hier im Allerheiligsten drinnen, da war die Bundeslade, da war ein Deckel und eine Lade. Und in der Bundeslade war was drinnen? Wer weiß das? Was war in der Bundeslade drinnen? Bitte.
Ja, die zwei Steintafeln, dann dieser Stab, der angefangen hat zu blühen. Und so ein Gefäß mit Manna.
Genau. Die zwei Steintafeln des Gesetzes, das Gesetz Mose, die 10 Gebote, 5 plus 5. Dann der Stab Aarons, der geblüht hatte, und der Manna, der Krug mit dem Manna. Und da sehen wir sie jetzt aufgestellt, den Deckel drauf. Und auf dem Deckel waren die Cherubim. Und die Cherubim, die zwei Engel, die schauten hinunter auf den Deckel. Das haben wir schon. Hier ist dann, das brauchen wir nicht, haben wir schon alles. Ich glaube, wir sind da schon durch. Jedenfalls, jetzt gehen wir wieder zurück. Dieses Bild, von diesem Bild ist das genommen, was er hier sagt in Hebräer 4. Gehen wir jetzt da wieder zurück, sobald ich die Folie gefunden habe. Hier. Also, lasst uns das Bekenntnis festhalten. Und dann wird über diesen hohen Priester gesagt, denn wir haben einen großen hohen Priester haben, der durch die Himmel geschritten ist. Durch die Himmel heißt durch den Vorhang hindurch in das Jenseits hinein. Den Sohn Gottes. Das ist das Nächste, das ausgesagt wird in diesem Text. Er ist der Sohn Gottes, hier in Vers 14. Jesus, den Sohn Gottes. Und dann heißt es, der, in Vers 15 heißt es, der nicht, Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht mitempfinden könnte mit unseren Schwachheiten. Der aber, der kann mitempfinden, der kann mitfühlen mit uns, weil er selber ein Mensch geworden ist. Der kann uns ganz genau verstehen. Denn er wurde genauso wie wir versucht und geprüft, aber er blieb ohne Sünde. Wir haben gesündigt. Und jetzt, also jetzt zurück zu dem Aufruf, lasst uns das Bekenntnis festhalten. Was heißt nun das Bekenntnis festhalten? Was heißt das? Das Bekenntnis, Sie haben ja bekannt, Jesus ist die Wahrheit. Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Das ist, und diese Wahrheit, die sollten Sie nicht verlassen. Das Bekenntnis der Wahrheit sollten Sie festhalten. Das heißt, Sie sollten bei der Wahrheit bleiben. Sie sollten das weiter auch so sagen. Ich halte mich zu Jesus Christus und er ist der einzige Weg und er ist die Wahrheit. Er ist der Sohn Gottes. Er ist in den Himmel geschritten und so weiter. Das sollten Sie festhalten. Sie sollten nicht zurückgehen zum Judentum. Und das Zweite sagt er, lasset uns, Vers 16, so lasset uns also mit Freimütigkeit hinzutreten. Wohin sollen Sie denn hinzutreten? Zum Thron der Gnade. Diese Bundeslade, von der ich vorher gezeigt habe, die hieß im Alten Testament ein Thron. Ein Gnadenthron. Dort hat Gott sozusagen gethront, gewohnt und gethront. Also dort hat Gott regiert. Dort war Gott gegenwärtig. Und er meint jetzt, er sagt jetzt, die Hebräerchristen sollen jetzt dort hinzutreten. Die sollen ins Allerheiligste dürfen sie hineingehen. Das, was eigentlich sonst verboten war für die Juden im Alten Testament, das sollen sie jetzt tun. Das, was der hohe Priester nur einmal tun durfte im ganzen Jahr, das sollen die Hebräer Christen jetzt tun. Sie sollten in die Gegenwart Gottes hintreten. Hinzutreten zu dem Thron der Gnade. Wie sollen sie denn hinzutreten? Was steht hier? Mit Freimütigkeit. Mit Freimütigkeit. Das heißt nicht zaghaft, sondern mutig. Sie sollten nicht irgendwie sagen, nein, wir sind nicht würdig und so weiter. Nein, wir dürfen, weil er hat uns den Weg bereitet. Wir dürfen jetzt hinzutreten. Und wir haben ständig Zugang zu dem himmlischen Vater. Gott hat uns gerettet dazu. Gott hat uns das Blut, Jesus Christus hat das Blut vergossen, damit wir jetzt hinzutreten. Und wie tun wir das? Mit Gebet. Wir gehen geistlich in seine Gegenwart. Wir treten vor ihn hin. Früher hatte man immer so einen Zaun gemacht. Wir haben keinen Zaun. Wir brauchen keinen Zaun. Wir dürfen direkt ins Büro des himmlischen Vaters stürmen. Ins Büro, nein, in die Gegenwart, in die innerste Gegenwart Gottes. Weiter. Mit welchem Ziel sollen Sie hinzutreten? Was sagt der Text? Damit wir Barmherzigkeit empfangen. Also Barmherzigkeit, was heißt eigentlich Barmherzigkeit? Barmherzigkeit braucht jemand, der hilflos ist. Hilflose Leute, über die muss man sich erbarmen. Und wir sind die Hilflosen. Und wir brauchen von Gott Barmherzigkeit. Das heißt, wir kommen zu einem Vater, der Erbarmen hat mit uns, der uns gerne helfen möchte. Der mitempfindet mit unserer Not. Wir brauchen einen mitfühlenden, barmherzigen Helfer. Also, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden. Gnade heißt eine geschenkte Hilfe. Gnade hängt zusammen mit Geschenk. Wenn man sagt, ich bekomme was aus Gnaden, dann habe ich es nicht verdient. Wenn ich einen Monat lang gearbeitet habe und ich gehe zum Chef und sage, bitte geben Sie mir jetzt meinen Lohn, dann kann der Chef nicht sagen, ja, ich schenke Ihnen heute den Lohn. Nein, den schenkt er mir nicht, den habe ich mir verdient, den muss er mir geben, fertig. Ja. Das ist keine Gnade, es ist ein Verdienst. Aber wenn ich es nicht verdient habe, dann und trotzdem das bekomme, was Großartiges bekommen, dann ist das Gnade. Gnade heißt jegliche Geschenk der Hilfe von Gott, jegliche Kraft, jegliche Ausrüstung, jegliche Zuwendung, die ich nicht verdient habe. Also, dass wir Gnade bekommen, Gnade finden, für rechtzeitige Hilfe. Die Hilfe ist rechtzeitig. Die Hilfe ist immer rechtzeitig. Die Hilfe kommt immer zum rechten Zeitpunkt. Die Hilfe Gottes kommt zur rechten Zeit. Wir sollen hintreten, damit wir Gnade finden, sobald der Zeitpunkt da ist, dass wir Hilfe brauchen. Manchmal wissen wir genau, ja, jetzt wird es schwer heute und ich brauche heute Hilfe Gottes. Dann muss man sich vorbereiten im Gebet und sagt, Herr, ich brauche heute besonders deine Hilfe. Und dann betet man zum Herrn und dann fleht man zu ihm. Und der Herr gibt uns genau zur rechten Zeit die Hilfe. Wir beten schon im Voraus und wir beten dann, während wir die Hilfe brauchen. Und da kommt auch die Hilfe. Der Herr möchte uns gerne reichlich geben. Also, die Hilfe Gottes ist immer rechtzeitig. Manchmal kommt sie vor, bevor die Not kommt, und manchmal kommt sie in der Not selber, mittendrin. Aber sie kommt. Weiter. Viertens, warum und auf welcher Basis sollen wir hinzutreten? Weil wir einen großen hohen Priester haben, hat er ganz am Anfang gesagt, Kapitel 4, Vers 14. Weil wir einen großen hohen Priester haben, deshalb lasst uns hinzutreten. Also die Basis, warum wir in die Gegenwart Gottes treten dürfen, ist nicht, weil wir so viel geleistet haben, weil wir so gute Christen sind, weil wir so viele gute Werke getan haben. Nein, weil Christus alles getan hat. Die Grundlage dafür, dass wir heute hinzutreten dürfen, ist das, was der Herr Jesus getan hat, nicht das, was wir getan haben. Dann weiter. Oh, seid ihr fertig gewesen?
Nein.
Nicht, dann machen wir es nochmal. Könnt ihr das noch fertig schreiben? So. Und dann, wir lesen dann in Kapitel 5, kommt er dann zu einem neuen Abschnitt. Er spricht jetzt immer aber noch über den hohen Priester, aber jetzt erklärt er, warum der Herr Jesus genau der richtige hohe Priester sein darf und sein kann. Kapitel 5, Vers 1 bis 10. Da spricht er zuerst, muss er was erklären über den hohen Priester. Was ist denn ein hohen Priester bei den Juden gewesen? Und was waren die Bedingungen, dass man ein hoher Priester werden kann? Muss er zuerst erklären und dann erklärt er, wie der Herr Jesus alle diese Bedingungen erfüllt hat, um ein hoher Priester zu werden. Also, lesen wir mal die Verse 1 bis 4. Kann das jemand machen? Jemand liest uns vor, Verse 1 bis 4. Jetzt erklärt er ganz kurz, wir brauchen da nicht lange verharren, wie das aussieht. Also, wenn einer hoher Priester wird, wie sieht das aus? Hier haben wir es. A, der israelitische hohe Priester ist ein Vorbild, ist ein Typus. Und jetzt gibt es ein paar Bedingungen. Erstens, er muss aus der Reihe der Menschen kommen. Denn jeder hohe Priester wird aus der Reihe von den Menschen genommen. Das heißt, er muss ein Mensch sein. Es kann nicht irgendein Engel Gabriel kommen und sagen, so lieber Engel Gabriel, du bist jetzt hoher Priester. Das geht nicht. Er muss ein Mensch sein, der hohe Priester. Zweitens, er muss für die Menschen ein Opfer darbringen. Also, um nochmal, damit wir wissen, wo wir sind, er spricht, ab jetzt in Kapitel 5, spricht er immer noch von diesem hohen Priester und jetzt geht das so richtig erst ins Thema hinein. Und er wird jetzt zeigen, warum der Herr Jesus Christus der rechte hohe Priester ist, der wirklich vermitteln kann. Und er zeigt zuerst, was der israelitische hohe Priester für Bedingungen erfüllen musste, um ein hoher Priester zu werden. Er muss erstens aus der Reihe der Menschen kommen, er muss für die Menschen ein Opfer bringen, ein Sündopfer. Drittens, er muss mitfühlen können mit den Menschen, für die er eintritt. Nun, das kann er, wenn er selber ein Mensch ist, der Schwachheit hat, dann kann er mitfühlen mit den anderen Menschen, die auch Schwachheit haben. Er muss also, es heißt hier, er ist einer, der im rechten Maße Nachsicht zu haben vermag mit den Unwissenden und Irrenden. Die Unwissenden und Irrenden, das sind die Israeliten, die manchmal Sünden tun aus Unwissenheit und manchmal Sünden tun aus Irrtum. Und da braucht es einen hohen Priester, der für sie eintritt. Er muss Nachsicht haben können, das heißt, er muss ihre Schwachheiten verstehen können. Und das kann er, weil er auch selbst mit Schwachheit behaftet ist, weil er selbst schwach ist. Weiter. Viertens, er muss aber auch für sich selbst ein Opfer darbringen, weil er selber ein Sünder ist. Hier in Vers 3. Und wegen der Sünden, wegen dieser, muss er, wie für das Volk, so auch für sich selbst Opfer darbringen für Sünden. Er muss zwei Opfer darbringen, das muss man wissen. Der hohe Priester an dem einen Tag, wenn er in das Heiligtum eingeht, muss zwei Stiere muss er darbringen. Einen für sich, für die eigenen Sünden und einen für die Sünden des Volkes. Und weiter. Er muss von Gott eingesetzt sein. Steht hier in Vers 4. Und es nimmt einer nicht sich selbst die Ehre, sondern der von Gott Gerufene erhält sie, so wie auch Aaron. Das heißt, Priester werden kann man nicht einfach, wenn man sagt, ah, das wäre ein guter Job, ich werde jetzt mal Priester in Israel. Das geht nicht. Sondern Priester wird er als einer, der von Gott eingesetzt wird, wie der Aaron eingesetzt wurde von Gott. Er ist nicht durch sich selbst Priester geworden, sondern er ist durch Gott Priester geworden. Und jetzt, Verse 5 bis 10, erklärt er, dass der Herr Jesus diese Anforderungen für den hohen Priester erfüllt hat. Und er geht jetzt nochmal durch. Jetzt gehen wir es nochmal durch gemeinsam. Vers 5. Dieser Christus wurde direkt von Gott eingesetzt. Vers 5. So verherrlichte auch der Christus nicht sich selbst, um hoher Priester zu werden, sondern der verherrlichte ihn, der zu ihm sagte, du bist mein Sohn, ich habe dich heute geboren. So wie er auch an anderer Stelle sagt, du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Hier haben wir zwei Zitate aus dem Alten Testament und beide sind aus den Psalmen. Und welche Psalme? Dreimal dürft ihr raten. Welche Psalme sind das? Psalm 2 und Psalm 110, wo ich gesagt habe, das sind die zwei Psalme, die wir uns merken müssen im Hebräerbrief. Das sind die wichtigsten Psalmstellen, weil er immer wieder darauf zurückkommt. Auf dem Psalm 2 und auf dem Psalm 110, weil das sind nämlich die zwei Psalme, die von dem Messias sprechen, der König wird. Habe ich doch meinen König eingesetzt auf meinem Zion, meinem heiligen Berge. Psalm 2, Vers 6 ungefähr. Und dann sagt er, du bist mein Sohn, ich habe dich heute geboren. Zum König geboren nämlich. Psalm 2 und Psalm 110. Der Herr, Jahwe, sprach zu meinem Herrn, sagt David. Jahwe sprach zu meinem Herrn, sitze zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße. Und du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Steht beides im Psalm 110, Vers 1 und Vers 4. Dieser König, Der da eingesetzt wurde im Himmel, ist nicht nur König, er ist auch Priester. Du bist Priester in Ewigkeit, nach der Ordnung Melchisedeks. Er ist nicht nur König in Ewigkeit, er ist auch Priester in Ewigkeit. Er wurde direkt von Gott eingesetzt. Er verherrlichte nicht sich selber, er hat sich nicht selbst bestimmt zum Hohenpriester. Nein, Gott hat ihn bestimmt zum Hohenpriester. Von dem himmlischen Vater wurde er so bestimmt und er hat dieses Amt bekommen auf ewig. Ein ewiges Priestertum hat er bekommen. Weiter. Er ist ganz Mensch. Wir haben ja gesagt, der hohe Priester muss ganz Mensch sein. Sonst kann er, ein hoher Priester, ein Engel darf nicht hoher Priester werden. Und ein Gott, der nur Gott ist und nicht Mensch zugleich, kann auch nicht hoher Priester werden. Es muss ein Mensch sein. Und der Herr Jesus ist ganz Mensch geworden. Das wird uns in den Versen 7 und 8 erklärt. Wir lesen Verse 7 und 8. Der, indem er in den Tagen seines Fleisches sowohl flehen als auch bitten mit starkem Rufen und Tränen dem darbrachte, der ihn von dem Tode zu retten vermochte und erhört wurde wegen seiner gewissenhaften Einstellung, der, obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam lernte und zum Ziele gebracht wurde allen, die ihm gehorchen, ein Urheber eines ewigen Heils, feierlich angeredet von Gott als hoher Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Hier in Vers 7 wird uns gesagt, dass der Herr Jesus ganz Mensch wurde. Er musste sogar, er kam im Fleisch, das heißt, er hat einen Leib bekommen. Und in den Tagen seines Fleisches hat er gebetet. Er musste beten. Oder manchmal hat er mit lautem Rufen gebetet. Es ist manchmal gut zu rufen. Manchmal geht man in den Wald oder sonst wohin und dann ruft man zu Gott mit lauter Stimme. Das ist auch mal manchmal nötig. Mit lautem Rufen und mit Bitten, mit Flehen und Bitten, hat er seine Gebete dargebracht, zusammen mit Tränen. Wir denken da besonders an eine Gelegenheit, wo das ganz deutlich wurde, wo er mit Tränen gebetet hat, wo er intensiv gebetet hat. Wo? Bitte? In Gethsemane. Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Wenn es möglich ist, dass wenn es einen anderen Weg gäbe als das Kreuz, dann lass den anderen Weg geschehen. Und Gott sagte, es gibt keinen anderen Weg. Es gibt nur diesen Weg. Der Herr hat mit Grauen ist er diesem Kreuz entgegengegangen. Der hatte keine schönen Gefühle an diesem Tag. Aber er war gehorsam. Er hat gehorsam gelernt. Er hat gelernt, was es heißt, gehorsam zu sein. Früher, als er Gott war, in der Ewigkeit, er war alle Ewigkeit lang Gott, da braucht er nicht gehorsam. Wieso? Braucht er nicht gehorchen? Weil er Gott war, ja. Gott braucht nicht gehorchen. Gott ist Gott und er bestimmt. Er tut nicht gehorchen, ja. Er tut bestimmen. Aber als er Mensch wurde, da machte er die Erfahrung, was es heißt, gehorsam zu sein. Das hat er gelernt. Nun kann man zweierlei lernen. Man kann lernen, indem man Fehler macht, oder man kann lernen, indem man sofort gehorcht. Und der Herr Jesus hat nie Fehler gemacht. Er hat immer sofort gehorcht. Lernen heißt hier, er hat die Erfahrung gemacht des Gehorsams. Er lernte den Gehorsam. Er machte die Erfahrung, was es heißt, gehorsam zu sein. Also er war ganz Mensch. Übrigens, es steht hier in Vers 7, er wurde erhört, sein Beten wurde erhört, wegen seiner gewissenhaften Einstellung. Das Wort, das hier verwendet wird, heißt, dass es ganz genau genommen hat. Eine gewissenhafte Einstellung. Er hat den Willen Gottes sehr, sehr ernst genommen. Und er war nicht oberflächlich. Und er war auch nicht einfach nur furchtsam, ängstlich. Nein, er war extrem gehorsam bis zum Schluss. Und er war extrem genau. Er hat das extrem genau genommen. Und wenn wir dem Herrn Jesus in seinen Fußstapfen nachfolgen wollen, müssen wir auch extrem genau sein mit der Bibel. Wir müssen ganz genau umgehen. Wir müssen genau schauen, was steht denn da? Und Gott ist sehr ernst in Bezug auf die Bibel. Wir dürfen nicht sagen, ah, das ist alles nur halb so schlimm. Er hat es sehr ernst genommen. Und er wurde erhört wegen seiner gewissenhaften Einstellung. Und Gott hat ihn aus den Toten auferweckt. Die Erhörung war die Auferweckung aus dem Tode. Die Erhörung war, dass Gott ihn wieder zu sich genommen hat. Also, das kommt übrigens aus Psalm 22, Vers 23. Du hast mich erhört, heißt es dort im Psalm 22, Vers 23. Du hast mich erhört. Das heißt, das ist die Auferstehung. Ja, weiter. Er ist ganz Mensch, haben wir gesagt. Er kann mitfühlen. Auch Vers 7. Er hat ein Fleisch gehabt, wie wir alle Fleisch haben. Er, der in den Tagen seines Fleisches flehen und bitten zu Gott darbrachte. Er kann ganz mitfühlen mit uns Menschen. Er weiß, was es heißt, zu beten. Er weiß, was es heißt, schwach zu sein. Er weiß, was es heißt, vor einer Entscheidung zu stehen. Soll ich jetzt diesen Weg gehen? Und es war grauenhaft für ihn, diesen Weg zu gehen. Und er sagte, ja, ich entscheide mich für den Gehorsam. Der kann wirklich mitfühlen. Und weiter, er war vollkommen gehorsam, das habe ich schon betont. Er hat nicht gesündigt. Der Hohepriester, der musste ein Opfer für sich selbst darbringen, für die eigenen Sünden. Der Herr Jesus nicht. Der brauchte kein eigenes Opfer für sich selbst. Der war vollkommen gehorsam und hat nie gesündigt. Kein einziges Mal. Nicht in Gedanken, nicht in Worten und nicht in Taten. Und er bewährte sich. Und als einer, der sich wirklich bewährt hat, das heißt, der durchgehalten hat bis zum Schluss, als so einer kann er wirklich helfen. Lesen wir die Verse 9 und 10. Und zum Ziele gebracht wurde er allen, die ihm gehorchen, der Urheber eines ewigen Heils, feierlich angeredet von Gott als hoher Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Also so ein hoher Priester wie er, der ist selber am Ziel angekommen, er war vollkommen gehorsam, er wurde von Gott dann auferweckt aus den Toten und er ist in den Himmel aufgefahren und hat das Ziel erreicht, den Thron, hat sich dort hingesetzt auf den Thron. Er ist am Ziel angekommen und er ist zur Ruhe gekommen von seinen Werken. Und so wurde er allen, die ihm gehorchen, der Urheber eines ewigen Heils. Merken Sie, allen, die ihm gehorchen. Es geht um Gehorsam. Er selber ist den Weg des Gehorsams gegangen und jetzt erwartet er, dass die, die ihn lieben, dass die denselben Weg gehen. Der Herr Jesus ist den Weg des Gehorsams aus Liebe gegangen, weil er den Vater liebte. Deshalb ging er ans Kreuz. Johannes 15, 14 am Schluss steht das. Damit ihr seht, dass ich den Vater liebe, lasst uns von hier weggehen. Und er ging dann ans Kreuz. Damit alle erkennen, dass er den Vater liebt. Also seine Liebe zu Gott führte ihn in den Gehorsam. Und bei uns auch, damit er allen denen, die ihm gehorchen, der Urheber eines ewigen Heils würde. Wenn wir ihm gehorchen, aus Liebe, weil wir ihn lieben, ihm an die erste Stelle stellen, dann dürfen wir uns echte Christen nennen. Ansonsten sind wir keine echten Christen. Nur einfach dabei zu sein, wo die anderen sind, das macht niemanden zu einem Christen. Eine Maus, die in eine Keksdose hineinfällt, wird kein Keks. Oder? Und ein Mensch, der einfach bei den Christen mittut, wo die Christen sind, wird dadurch nicht Christ. Er ist ans Ziel gekommen. Er hat den Plan Gottes vollends, völlig erfüllt, restlos erfüllt. Und so wurde er von Gott feierlich angeredet als der hohe Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Psalm 110, Vers 4. Jetzt haben wir wirklich eine Ermutigung. Jetzt haben wir wirklich einen hohen Priester. Und jetzt würde er noch gerne ganz viel erklären über diesen hohen Priester. Aber jetzt macht er mal eine Pause. Und wir lesen in Vers 11, dass er sich unterbricht. Er sagt, jetzt kann ich nicht weitermachen. Es geht nicht. Ich kann nicht weitermachen mit diesem gewaltigen Thema. Ich kann nicht. Wieso nicht? Lesen wir mal. Vers 11. Ja, bitte.
Ganz kurze Frage. Was ist das für eine Ordnung Melchisedeks?
Ja, über diese Ordnung Melchisedeks hat er noch ganz viel zu sagen. Und in Kapitel 7 wird er das ganz eindrücklich und deutlich erklären, wer ist der Melchisedek und was soll das für eine Ordnung sein und was hat die zu tun mit den israelitischen, aaronitischen Priestern. Da muss ich jetzt euch auf die Folter spannen und euch warten lassen. Es kommt in Kapitel 7. Also müssen wir warten. Aber inzwischen lesen wir noch Kapitel 5 und 6, ja, nicht heute alles, aber einen Teil davon in Kapitel 5, Vers 11 bis Vers 14. Das lesen wir jetzt noch. Weil jetzt muss er sich unterbrechen. Er hätte noch so viel zu sagen über diesen Melchisedek und über diese ganze Sache mit den Priestern. Aber er traut sich nicht. Lesen Vers 11. Über den Melchisedek und über diesen hohen Priester, nach der Ordnung Melchisedeks, über den haben wir noch ein reichhaltiges Wort. Das heißt, wir haben noch viel zu sagen. Und darüber zu sprechen und es zu erklären, ist schwer. Warum? Da ihr zum Hören und Verstehen träge geworden seid. Denn der Zeit nach solltet ihr Lehrer sein. Und ihr habt es wieder nötig, dass euch gelehrt wird, was die anfänglichen Elemente der Worte Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch brauchen und nicht feste Speise. Babymilch und nicht feste Speise. Vers 13. Denn jeder, der Milch einnimmt, der ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein unmündiges Kind. Aber für die Reifen, für die Erwachsenen, ist die feste Speise, die aufgrund von Gewöhnung ernsthaft geübte Sinne haben, zur Unterscheidung sowohl des Edlen, des Guten, als auch des Schlechten, des Bösen. Was ist jetzt? Jetzt hört er auf zu schreiben. Jetzt hört er auf, über dieses herrliche Thema zu schreiben. Er muss stoppen. Und was lässt ihn stoppen? Was lässt ihn unterbrechen? Ich zeige euch hier diese Folie. Wir sind hier also eine Unterbrechung im Blick auf den geistlichen Stand der Empfänger. Er muss sich unterbrechen. Und er wird auch noch einige Aufforderungen anschließen und eine Warnung. Das werden wir morgen noch lesen. Aber jetzt hier noch, schauen wir uns das an. Er spricht über geistliche Trägheit und wie man das überwinden kann. Also, über diesen hätten wir noch viel zu sagen, über diesen hohen Priester. Und darüber zu sprechen und es zu erklären, ist schwer. Und warum ist es schwer? Weil sie träge geworden sind. Weil ihr zum Hören und zum Verstehen träge geworden seid. Hier können wir was ganz, ganz Wichtiges lernen für unser Leben. Es gibt Christen, die können gewisse Dinge der Bibel einfach nicht verstehen. Warum? Was sagt er? Ja, weil sie Kinder geblieben sind. Geistlich Babys geblieben. Du, das ist ernst. Wenn ein Kind geboren wird, dann schaut man das Kind an und freut sich. Aber wenn das Baby nach einem Jahr immer noch ein Baby bleibt und nach 2 Jahren auch immer noch ein Baby bleibt und nach 3 Jahren immer noch ein Baby bleibt, dann denkt man sich, Hilfe, was ist hier los? Das ist sehr beunruhigend, wenn ein Baby immer Baby bleibt. Das ist doch normal, das Kind fängt an zu krabbeln und dann fängt es zu laufen an und zu reden an und so weiter. Was ist denn los mit dem Kind? Und er sagt, ihr seid Babys geblieben. Das ist eine ernste Sache. Ihr braucht dringendst einen, ja was, ein Arzt, nur was?
Wachstumsschub.
Ein Wachstumsschub und eine, ihr braucht, da muss etwas jetzt geschehen mit eurem Wachstum. Was ist der Grund, warum sind sie Babys geblieben? Was steht hier? Was ist der Grund? Warum kann er nicht weiter erklären und sprechen und lehren? Er sagt, weil ihr zum Hören träge geworden seid. Zum Hören träge geworden. Im Griechischen heißt es an den Ohren stumpf. Also ihr wisst ja, was spitze Ohren sind. Spitz mal die Ohren. Aber wenn die stumpf sind, die Ohren, was heißt das? Nichts mehr, geht nichts mehr rein. Die hören nichts. Stumpfe Ohren, empfindungslos heißt das, bildlich gesprochen. Sie waren geistlich schwerhörig. Manchmal denke ich mir, ich rede jetzt nicht von euch, ihr seid ja wunderbare Christen, überhaupt kein Problem. Ich rede jetzt von irgendwelchen Christen, die weit, weit weg sind. Also, da kommt man hin und man predigt, man lehrt das Wort Gottes und die Leute sagen, ich verstehe nur Bahnhof. Ich verstehe das nicht. Kannst du nicht ein bisschen mehr erklären und vielleicht 5 Geschichten erzählen und 10 Bilder zeigen? Kannst du nicht ein bisschen einfacher? Und dann frage ich mich, haben diese Leute die Bibel gelesen? Wenn diese Leute die Bibel gelesen hätten, dann würden sie nicht sagen, ich verstehe das nicht, das ist alles so. Das ist alles so fremd für mich, so theoretisch, sagen sie, könnte es nicht praktischer werden? Sage ich, die ganze Bibel ist praktisch. Die ganze Bibel spricht unser Leben an, unser praktisches Leben. Und wenn ich das, was hier steht, nicht verstehe, was ist dann der Grund? Dann bin ich träge geworden. Das heißt, dann hätte ich mehr lesen sollen vorher. Wenn ich fleißig bin im Lesen, werde ich mehr verstehen. Wenn ich den Herrn bitte und flehe, Herr, lass mich das Wort Gottes verstehen und mich bemühe, dann werde ich mehr verstehen. Aber diese Christen hier, die Hebräer-Christen, die waren träge geworden. Und was brauchen sie? Sie brauchen Babymilch. Kein Wiener Schnitzel. Können Wiener Schnitzel nicht vertragen. Spucken das aus. Aber Babymilch brauchen sie wieder. Gleichgültig sind sie geworden, schlaff, nicht mehr so begierig wie am Anfang. Es gibt Menschen, die kommen zum Glauben, da sind sie sehr begierig. Dann wollen sie alles wissen und wollen sagen, ich möchte nur die ganze Zeit, möchte ich nur hören, die Lehre und die Bibel lesen und drüber nachdenken. Und dann gibt's und irgendwann sind sie träge. Ich habe auch Christen kennengelernt, die sind verpredigt. Kennt ihr das? Verpredigte Christen. Die bekommen ganz viel Predigten, lauter Predigten, Predigen, Predigen, Predigten, aber die Christen lesen die Bibel nicht. Die nehmen nicht mal die Bibel mit in die Versammlung. Habt ihr das schon? Kennt ihr das? Bitte? Ich war in einer Gemeinde in weit, weit weg. Weit, weit weg. Und 5000 Kilometer von hier. Und dann bin ich dann hingegangen. Und dann wollte ich anfangen zu predigen. Und dann sehe ich, die Leute haben gar keine Bibel dabei. Ich sage, wieso haben sie keine Bibel dabei? Ja, sie sagen, ja, wir vertrauen dem Prediger so auch, dass er uns die Wahrheit schon sagt. Ich sage, das ist schon schön, dass ihr dem Prediger vertraut, aber ihr müsst ja mitlesen und ihr müsst euch zu Hause dann weiter beschäftigen. Ihr müsst wissen, wo hat denn der gelesen? Welche Bibelverse hat er gebracht und wie war das im Zusammenhang und so weiter. Wir müssen die Gemeinde Jesu erziehen zum Bibellesen. Und wenn wir das nicht tun, machen wir einen riesengroßen Fehler. Und zwar, sie müssen zu Hause ihre Bibel lesen und sie müssen sie dann mitnehmen. Sie müssen Menschen des Wortes Gottes werden. Sonst wird Gemeinde Jesu im Babyzustand bleiben und dann werden sie vieles nicht verstehen und dann werden sie aber auch nicht vorbereitet auf die Gefahren. Denn diese Hebräer-Christen waren in sehr großer Gefahr. Und er ist in Sorge. Er sagt, jetzt hätte ich euch so viel noch zu sagen und so etwas Wichtiges zu sagen über das Priestertum, aber ich fürchte, ihr könnt das alles gar nicht verstehen. Was sagt er hier? Denn der Zeit, Vers 12, denn der Zeit nach solltet ihr Lehrer sein. Also wenn ich die Jahre zähle, die ihr schon Christen seid, dann müsstet ihr schon längstens Lehrer sein. Nicht nur die Männer, auch die Frauen. Alle sollten Lehrer sein. Jeder Christ soll ein Lehrer sein. Die einen lehren zu Hause, die Kinder, die anderen lehren woanders. Aber man lehrt. Wir müssen in der Lage sein, Gottes Wort weitergeben zu können. Und er sagt, der Zeit nach solltet ihr Lehrer sein und ihr habt wieder nötig, dass euch gelehrt wird, was die anfänglichen Elemente der Worte Gottes sind und seid solche geworden, die mich brauchen und nicht feste Speise. Also sie hatten einen guten Start gemacht, aber einen schlechten Lauf. Keine vertiefte Erkenntnis, oberflächlich gewesen. Eben, dann haben wir heute auch verpredigte Christen. Wir können lauter predigen, aber sie lesen ihre Bibel nicht. Das gibt es heute auch. Aber nur Predigt allein. Ich kenne Leute, die holen sich jeden Sonntag ihre Predigt aus dem Internet und meinen, das ist ihre geistliche Speise. Sie lesen aber die Bibel nicht. Also sowas ist sehr gefährlich. Wir müssen direkt vom Wort Gottes leben. Und das Wort Gottes hat Gott uns schriftlich gegeben. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das durch den Munde Gottes ausgeht. Von jedem Wort, das durch den Munde Gottes ausgeht. Und das ist nicht das Wort von der Kanzel. Das ist das Wort, was geschrieben ist. Bitte, das ist das Wort, das durch den Munde Gottes ausgeht. Nicht das, was der Prediger sagt. Das, was die Bibel sagt, das ist das, was gilt. Und hoffentlich sagt der Prediger das, was die Bibel sagt. Und hoffentlich weist er immer wieder darauf hin. Also, wir müssen die Nase der Leute in die Bibel hineinbringen. Versteht ihr das? Die Nase in die Bibel. Das schaut so aus. Die Nase in die Bibel. Ja. Aber nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich. Wirklich lesen. Gut. Vers 12 haben wir gelesen. Vers 13. Denn jeder, der Milch einnimmt, ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit. Also wenn einer noch Babymilch braucht, dann heißt das, er ist noch nicht weit. Er ist noch unerfahren. Denn er ist ein unmündiges Kind, Vers 14, aber für Reife, das griechische Wort heißt für Erwachsene, ja. Für Reife, für Erwachsene ist die feste Speise, die aufgrund von Gewöhnung ernsthaft geübte Sinne haben zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. Feste Speise ist nur für Erwachsene. Man kann dem halbjährigen Baby kein Wiener Schnitzel vorsetzen, geht nicht. Nun, was ist der Schritt, was ist die Lösung? Welche Schritte müssen wir gehen? Ich möchte hier jetzt ein paar ganz lebensnahe Lektionen für uns wiederholen, die wir hier lernen können aus diesem Text. Das erste ist, junge Christen brauchen viel Belehrung. Das ist ganz klar, das sagt er hier. Baby im Glauben braucht Belehrung, und zwar Milch, einfache Belehrung. Junge Christen brauchen viel Belehrung. Zweitens, Jungbekehrte können noch nicht Lehrer sein. Er sagt nicht, ihr solltet, nachdem ihr einen Tag zum Glauben gekommen seid, solltet schon Lehrer sein. Nicht nach einem Tag, sondern nach so vielen Jahren solltet ihr Lehrer sein. Aber Jungbekehrte können noch nicht in einem Lehrdienst stehen, das geht nicht. Nach einiger Zeit aber, sollten sie schon andere lehren können. Sie sollten dann fähig sein, andere zu lehren. Und viertens, Christen sollen nicht ständig auf Lehrer angewiesen sein. Wir brauchen keinen Guru, der uns bei jedem Schritt sagt, was wir zu tun haben. Wieso nicht? Weil wir den Heiligen Geist haben. Wir brauchen nicht Babys bleiben, die sozusagen von einem Guru geleitet werden, der sagt ihnen alles, was sie zu tun und zu lassen haben. Nein, das ist falsch verstandenes Christentum. Christen müssen lernen, mit der Zeit selbstständig zu werden. Das heißt, nicht auf Lehrer angewiesen zu sein. Das heißt nicht, dass wir die Lehrer nicht schätzen. Wir sind dankbar, wenn wir Lehrer haben, die uns helfen, die Bibel zu verstehen, aber wir sind nicht abhängig von den Lehrern. Wir können auch ohne sie. 1. Johannes 2, Vers 20 sagt er, ihr habt die Salbung von dem Heiligen. Die Salbung ist der Heilige Geist. Und so wie die Salbung euch lehrt, so ist es die Wahrheit. Vielleicht lesen wir den Vers.
27 auch.
Ja, es sind zwei Verse. 1. Johannes 2, Vers 20 und 1. Johannes 2, Vers, kannst du die vorlesen? Zuerst den Vers 20 und dann den Vers 27.
Und ihr habt eine Salbung von dem Heiligen und ihr wisst alles. Vers 27, und ihr, die Salbung, die ihr von ihm empfingt, bleibt in euch. Und ihr habt nicht stets nötig, dass jemand euch lehre, sondern wie eben die Salbung euch über alles lehrt und wahr ist und nicht Lüge ist. Und so wie sie euch lehrte, werdet ihr in ihm bleiben.
Ihr habt nicht nötig, dass ihr einen habt, der euch stets lehrt, was zu tun ist. Einen Menschen. Wir brauchen das letztlich nicht. Wir haben den Heiligen Geist. Wir haben das Wort Gottes. Wir sind dankbar, dass wir Gläubige haben, die reif sind und die uns helfen. Keine Frage, natürlich. Das leugnet ja Johannes nicht. Er selber war ja ein Lehrer. Sondern was er hier sagen will, ist, ihr braucht nicht einen Guru. Die Menschen, die euch an sich binden, das dürfen wir nicht. Wir dürfen uns nicht an Menschen binden lassen. Dann sind wir nicht reif. Christen sollen nicht ständig auf Lehrer angewiesen sein. Weiter. Fünftens, es liegt nicht immer am Lehrer, wenn Christen nicht wachsen. Es kann manchmal auch am Christen liegen, wenn er nicht wächst. Ich habe einen Sohn, der heißt Luca. Den kennt ihr zum Teil. Und was ist mit Luca? Der plötzlich hört er auf zu wachsen und er wächst nicht mehr. Bleibt stehen bei 1,50 Meter. Und wir denken uns komisch. Da sagen andere, ja, warte, warte, der kommt schon noch, der wird schon noch größer. Ja, wir warten und warten und warten, er bleibt immer auf 1,50 Meter. Ich sage, irgendwas müssen wir machen. Haben wir mal eine Ärztin gefragt, sagt sie, ja, ich würde zum Arzt gehen. Dann haben wir ihn untersuchen lassen, wisst ihr, was war? Wachstumsstörung. Und wenn er nicht sofort Spritzen bekommt, wird er 1,50 Meter bleiben sein ganzes Leben lang. Okay. Was haben wir gemacht? Wir haben ihm Spritzen gegeben und siehe da, ein Jahr später, 1,60 Meter. Jetzt wächst er wieder. Wachstumsstörung liegt nicht immer am Lehrer. Es kann auch am Christen selber liegen. Hier war die Wachstumsstörung, da konnte er nichts dafür. Aber wir können manchmal was dafür, wenn wir uns nicht genug gründlich gut ernähren. Dann können wir etwas dafür, wenn wir nicht wachsen. Da brauchen wir Spritzen. Wort Gottes Spritzen. Ja. Wir gehen zurück zu Vers 14. Für Reife ist die feste Speise, die aufgrund von Gewöhnung ernsthaft geübte Sinne haben zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. Was hier interessant ist im Text, ist, er sagt, mit der Zeit bekommt man geübte Sinne. Man bekommt ein Gespür für das, was gut ist und für das, was nicht gut ist. Man merkt es. Wenn man das Wort Gottes viel liest, merkt man, wo was Falsches ist. Was machen die eine Lehre machen in der Bank, Bankangestellte werden, also Bankiers, oder wie heißt das, die in der Bank arbeiten wollen, Bankkaufmann, Bankfachmann, was machen die in der Lehre? Ein Teil ist Geld zählen. Wieso Geld zählen? Da kriegen sie einen ganzen Stapel von Geld in die Hand und zählen Geld. Und sie müssen jedes Mal spüren, wie sich der echte Hunderter angreift. Und dann zählt man die Hunderter runter. Und dann mischt man ihnen einmal einen gefälschten Hunderter rein. Und sie müssen es erkennen, das ist ein gefälschter Hunderter. Durch das viele Zählen des richtigen Hunderters kann man den falschen Hunderter erkennen. Durch viel Beschäftigung mit dem Richtigen kann man das Falsche erkennen. Gewöhnung. Durch Gewöhnung bekommt man ein Gespür für das Richtige und Gute und für das Falsche und Schlechte. Christen müssen sich gewöhnen an das Wort Gottes. Sie müssen sich gewöhnen an die gesunde Lehre. Sie müssen sich gewöhnen an, wie sieht ein christliches Leben aus? Wie sieht eigentlich Liebe aus? Was ist eigentlich Liebe? Wie sieht das aus? Und was heißt nicht Liebe? Was ist Heuchelei? Wie kann ich das erkennen? Gewöhnung, das braucht Zeit. Aber man gewöhnt sich dran, man merkt es. So, jetzt habe ich viel geredet. Fragen von euch zu dieser ganzen Thematik.
Eigentlich hatte ich noch die Frage zu dem Rufen unter Tränen, die du Jesus gebetet hast. Ist das auch das Gebet von dem Gethsemane gemeint?
Ja, ich habe mich das auch gefragt. Meint er nur das Gebet? Also er meint sicher unter anderem auch das Gebet von Gethsemane. Oder meint er nur das Gebet von Gethsemane? Das kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht. Aber eins ist sicher, als der Herr Jesus Mensch war, hat er intensiv gebetet. Und die Jünger haben ihm manchmal zugehört, haben manchmal gesehen, wie er gebetet hat. Im Garten Gethsemane, da hat ihnen jetzt niemand zugeschaut, aber trotzdem haben sie es erfahren, was er dort gemacht hat. Sonst hätten sie ja Markus nicht aufschreiben können und Matthäus und Lukas und Johannes. Johannes nicht, Matthäus, Markus und Lukas. Ich denke, dass es beides ist. Allgemein sein Beten, aber auch ganz besonders sein Beten in Gethsemane. Weil es geht hier um den Gott, der ihn von dem Tode zu retten vermochte. Das spricht hier wohl dieses an, dass er betet, ja Herr, gibt es eine Möglichkeit, dass ich dem Tode entrinnen kann, diesem Kreuzestod? Und er wurde erhört nicht, dass Gott gesagt hat, es gibt einen anderen Weg. Erhört wurde er, dass Gott ihn aus dem Tode heraus gerettet hat und zur Auferstehung gebracht hat am dritten Tag. So denke ich. Sind noch Fragen von eurer Seite? Dieser Abschnitt geht ja noch weiter in Kapitel 6. Wir werden da morgen uns das Kapitel 6 gründlich anschauen, sehr gründlich anschauen. Diese Unterbrechung geht bis zum Ende von Kapitel 6. Erst in Kapitel 7 wird er dann fortsetzen mit dem Thema. Das ganze Kapitel 6 ist ein Einschub in seine Lehre und in diesem Kapitel 6 drückt er seine Sorge aus und ruft die Christen auf, dass sie fleißig sind, Vers 11, 6, Vers 11, wir begehren, dass jeder von euch denselben Fleiß beweise hin zur vollen Gewissheit der Hoffnung, bis ans Ende. Dass sie fleißig sind und das festhalten bis ans Ende. Dann würden wir hier schließen. Ich denke, wir beten, machen wieder kurze Gebetsgemeinschaft am Schluss, stehen dazu auf.